Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Roadbike-Podcasts Faszination Rennrad. Ich bin Sebastian Hohlbaum.
Und ich bin Moritz Pfeiffer. Wir sind beide Roadbike-Redakteure.
Ja, heute gibt es etwas Besonderes für euch. Wir haben nämlich die Chance gehabt, die beiden Jungprofis Maximilian Schachmann und Pascal Ackermann vom Team Bora Hansgrohe zu interviewen. Und ihr hört hier gleich das Interview in voller Länge. Ja, um was geht es in dem Interview? Moritz, du hast die beiden getroffen.
Genau, also das sind ja zwei Shooting-Stars des deutschen Radsports, kann man sagen. Wir haben über ihre Saison 2019 gesprochen, aber auch über den Beruf des Radprofis an sich. Ich habe sie ausgefragt, wie sie zu ihren Teamkollegen Peter Sagan und Emanuel Buchmann stehen. Und die beiden sprechen auch über ihre Karriereziele.
Und in welchem Rahmen konntest du die beiden interviewen? Also wo hast du die getroffen?
Das war tatsächlich hier in Stuttgart. In Stuttgart findet ja 2020 die Deutsche Straßenmeisterschaft statt und da gab es eine Pressekonferenz und da habe ich die beiden getroffen.
Ja, Deutsche Straßenmeisterschaft ist ja ein gutes Thema. Letztes Jahr war, oder 2019, also dieses Jahr war es ja eigentlich bis kurz vor Stattfinden der Meisterschaft gar nicht klar, ob die überhaupt ob die stattfindet und wo sie stattfindet.
Ja, das war ein totales Chaos. Da wurde diskutiert, ob die deutschen Meisterschaften vielleicht im quasi Verbund mit anderen Ländern stattfinden, mit der Schweiz oder Luxemburg oder sowas. Und das ist natürlich nicht toll, wenn ein großes Land wie Deutschland auch mit einer großen Radsporttradition keine eigenen Titelkämpfe auf die Beine stellt. Und jetzt für 2020 herrscht sehr früh Planungssicherheit und Stuttgart hat sich eben beworben. Und da wurde vorgestellt, was 2020 hier stattfinden wird. Das ist auch super spannend, weil es gibt auch nicht nur die Titelkämpfe, sondern auch ein Jedermann-Rennen, genau.
Und wie wird es denn, wann wird die stattfinden und wie wird es ablaufen? Hast du da schon Infos?
Also die deutschen Meisterschaften finden statt vom 19. Juni bis 21. Juni 2020. Das ist die letzte Woche, bevor dann die Tour de France anfängt. Und setzt sich zusammen eben aus drei Rennen. Da ist einmal das Einzelzeitfahren am Freitag für U23 Frauenelite und Männerelite. Ein Frauenrennen am Samstag dann und das Männerelite-Rennen mit dem Jedermann-Rennen am 21. Juni.
Ja, und die Eckdaten von den Rennen und von den Strecken gibt es ja auch schon. Also das liest sich auch sehr anspruchsvoll. Was kommt da auf die Fahrer zu?
Also das Spannende ist, finde ich, dass das nicht nur in Stuttgart stattfindet, sondern hier in der ganzen Region. Also es ist verteilt auf verschiedene Orte, zum Beispiel das Zeitfahren am Freitag, das ist eben U23, Frauenelite und Männerelite, das findet statt in Öschelbronn. Das sagt manchen vielleicht auch schon was. Öschelbronn ist eine Radrennbahn, ein Verein mit einer ganz großen Tradition, der wird nächstes Jahr auch eben 100 Jahre. Auf dieser Radrennbahn, da gibt es Vereinstraining natürlich regelmäßig, aber auch offenes Training, Wettkämpfe. Wir beide sind da schon Crossrennen gefahren.
Genau, das gibt's auch.
Und ja, der Verein gönnt sich halt eben zum Jubiläum die Ausrichtung der deutschen Zeitfahrmeisterschaft. Also das ist quasi der Auftakt.
Das ist stark. Und dann am 20. Juni, hast du gesagt, gibt es dann ein Frauenrennen. Ist das auch hier in Stuttgart oder auch so außerhalb eher?
Ja, das ist in Filderstadt. Das, wer schon mal in Stuttgart mit dem Flugzeug gelandet hat, kennt das. Das ist oben eben auf den Fildern. Ist ein 10 Kilometer Rundkurs, 12 Runden werden gefahren, 1200 Höhenmeter kommen da zusammen, also sehr zuschauerfreundlich und da küren die Damen ihre deutsche Meisterin.
Und dann am Sonntag folgt das Männer-Elite-Rennen wahrscheinlich.
Genau, da geht's in Stuttgart selbst rund, also da ist einfach in der ganzen Region auch wieder was geplant, das Rennen der Herren startet in Korntal-Münchingen, nördlich von Stuttgart. Und dort geht es dann auf einen Rundkurs von 18 Kilometern durch eben Korntal, Ditzingen und Hemmingen. 7 Runden werden da gefahren.
Okay.
Und dann geht es über die Bergheimer Steige und Schloss Solitude Richtung Stuttgart auf einen Rundkurs, der bei der letzten Etappe der Deutschlandtour 2018 schon gefahren wurde.
Genau, da erinnert man sich vielleicht schon dran.
Genau, also auch wieder sehr zuschauerfreundlich, sowohl eben diese 7 Startrunden als auch dann 5 Schlussrunden sind es mit der Zielankunft dann hier im Herzen der Stadt. Ja, und da geht es halt 5-mal den Herdweg hoch. Der ist schlanke 14% steil. Und
das ist ordentlich.
Da standen die Zuschauer letztes Jahr schon, also bei der Deutschlandtour schon wirklich in ich weiß nicht, mehreren Reihen. Und die Hoffnung ist natürlich da auch wieder richtig, ja, tolles Publikum.
Ja, und bei der Deutschlandtour hat der Herdweg ja auch so ein bisschen, ich glaube, da sind sie nur 2 oder 3-mal drüber gefahren, aber da hat er ja schon so eine Entscheidung herbeigeführt und da wurde dann richtig hart attackiert und das ist natürlich für die Zuschauer immer toll, wenn es da richtig zur Sache geht.
Genau, am Ende werden es dann auch 203 Kilometer und 2600 Höhenmeter sein. Da tut es natürlich richtig weh, wenn man da immer hochfahren muss. Ja. Maximilian Schachmann hat auch gesagt, es ist eine schwierige Ankunft, weil man kommt nicht wirklich weg, aber dann hat man eben eine technische Abfahrt runter. Also es ist ganz spannend, wer da, also wahrscheinlich, ich würde sagen, auf der Theodor-Heuss-Straße ist dann das Ziel, da sprintet dann eine kleine Gruppe.
Mhm. Aber mit den 2600 Höhenmetern wahrscheinlich kein Rennen für die reinen Sprinter.
Ja, der Pascal Ackermann wiederum, Sprinter, hat gesagt, für ihn war es letztes Jahr auch bei der Deutschlandtour noch ein bisschen zu viel. Mhm. Vielleicht kommt er dieses Jahr drüber, aber muss man schauen.
Wird man sehen. Also ist auf jeden Fall ich glaube, das wird ein echt würdiger Rahmen für, um da die besten deutschen Fahrerinnen und Fahrer zu finden. Und ich bin schon sehr gespannt. Es gibt jetzt aber ja nicht nur die Profis, sondern da wurde auch verkündet, dass es ein neues Jedermann-Rennen geben soll.
Genau, das nennt sich schwäbisch mit schwäbischem Lokalkolorit das Brezel Race. Start ist auf dem Stuttgarter Schlossplatz und die Strecke führt dann aus der Stadt raus, in weiten Teilen dann identisch mit dem Profirennen. Und der Zieleinlauf ist wie bei den Profis auf der Theodor-Heuss-Straße. Der Herdweg, diese Schlussrunde, die wird nicht mehr gefahren, aber ist trotzdem
ich glaube auch ohne Sache. Wir können das ja bestätigen, auch ohne Herdweg ist Stuttgart teilweise steil genug. Also da, ich glaube, das ist auch für jeden dann auch ohne Herdweg eine Herausforderung.
Ja, genau. Also 3 Strecken stehen zur Auswahl. 16 Kilometer neutralisierte Kaffeefahrt für alle nach Remseck. Das ist quasi die eine Option. Der Veranstalter hat gesagt bei der Pressekonferenz, dass die Idee war, dass man auch mit Partnerin oder Partner, die vielleicht nicht Rennrad fährt, dann auch losfahren kann oder mit der Familie. Und dann ist eben in Remseck nochmal ein kurzer Halt. Wer dann nicht mehr fahren will, fährt halt einfach auf eigene Faust wieder zurück. Mhm. Und die sportlich Ambitionierten, die legen dann richtig los, gehen dann auf eine Runde, die insgesamt dann 78 Kilometer sein wird, oder eben eine große Runde noch, die insgesamt dann auf 116 Kilometer kommt.
Okay, das ist ja auch ordentlich. Ja, das ist ja eigentlich so ein bisschen vergleichbar, wie gesagt, mit dem Jedermann-Rennen bei der Deutschlandtour 2018. Mhm. Da waren wir ja auch beide am Start und konnten
wir uns schon austoben.
Ja. Ja, und konnten quasi nochmal die Stuttgarter Umgebung im Renntempo erkunden. An was erinnerst du dich da besonders? Was war besonders gut oder eben vielleicht auch nicht so gut?
Ja, vor allem 2 Sachen eigentlich. Also, oder sagen wir 3. Das erste war wirklich ein tolles Erlebnis. Der Start auf dem Schlossplatz, der war wirklich, da waren damals, also 2018, waren da schon, ich glaube, 3000 Leute am Start. Da war der ganze Schlossplatz voll und dann startet man eben und bei uns ging es dann raus über die, was ist das? Die
B14, glaube ich.
B14, ja. Richtung Stuttgart-Bad Cannstatt. Halt, ich glaube, eine 4-5-spürige Straße, wo normalerweise die Autos Stoßstange an Stoßstange stehen. Mhm. Da sind wir halt durchgenagelt und das war halt gesperrt für uns. Und ich hatte da auf den ersten 3 Kilometern im Strava-Segment dann hinterher geguckt, hatte ich eine 51 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit. Das war schon echt cool.
Das haben die meisten Autos in Stuttgart nur um 3 Uhr nachts.
Ja. Was ich ganz toll fand, waren wirklich die Zuschauer. Also es war wirklich richtig voll. Und das, ja. Also das war damals ja Teil auch der Deutschland-Tour-Strecke, aber nur auf den letzten 30 Kilometern. Mhm. Und die ersten 70 Kilometer, 80 Kilometer
waren nur Jedermann.
Und trotzdem in jedem Ort, da waren überall die Leute, es wurde geklatscht. Das war wirklich richtig
toll. Das hat mich auch wirklich sehr positiv überrascht, dass die Stimmung an der Strecke, also dass die quasi angefeuert haben, als wäre es eigentlich das Profirennen, das da durchgeht. Und das hat wirklich richtig Spaß gemacht, weil selbst auf so kleinen Feldwegen standen die Leute noch am Rand. Also es war echt eine gute Stimmung und da hoffen wir natürlich drauf, dass das 2020 auf jeden Fall wieder so sein soll. Also Wir werden
das,
auch.
Das dritte Ding, an das ich mich erinnere, war halt nicht so toll. In Waiblingen hatte ich dann nämlich, weil ich, ja, vielleicht auch zurückzuführen auf die 51 km/h am Anfang. Auf jeden Fall habe ich da halt am Anfang alles rausgehauen und dann, ja, in Waiblingen nach, ich glaube, 100 Kilometern oder so. Da bin ich einfach, also ich bin wirklich, das ist mir noch nie passiert, ich bin mit Krämpfen, nicht nur, dass ich Krämpfe hatte, aber ich bin mit Krämpfen vom Rad gefallen, weil meine Beine wirklich blockiert haben.
Weil du nicht mehr über den Sattel kamst.
Ich kam nicht mehr, ich konnte nicht mehr treten, ich kam aber auch nicht über den Sattel, dann bin ich einfach zur Seite umgefallen. Also das.
Aber du konntest, Gott sei Dank.
Ich hab's gefinisht.
Ja, genau, du konntest das Rennen beenden. Also ich hatte Ähnliches, ich wollte am Pragsattel quasi am letzten, habe ich quasi den Anschluss zur Gruppe verloren, wollte nochmal aus dem Sattel, hab gemerkt, wenn ich jetzt aus dem Sattel gehe, dann passiert mir genau das. Hab mich wieder hingesetzt und bin dann halt so mehr oder weniger alleine ins Ziel oder nach der Gruppe. Was den Vorteil hatte, dass ich quasi wie ein Soloist allein über die Ziellinie kam und nochmal ordentlich bejubelt wurde. Also
im eigenen Kopf darf dann halt vorher keiner gewesen sein.
Nee, genau.
Muss ich das vorstellen.
Ich bin schon früh geflüchtet und allein ins Ziel gekommene. Aber also da können wir, hoffen wir, dass es in 2020 auch wieder so wird. Oder ich kann es mir eigentlich nur so vorstellen. Also jeder, der auf sowas Lust hat, der sollte unbedingt nach Stuttgart kommen und da mitfahren.
Ja, und was ich ganz toll finde, also was ganz klar gemacht wurde jetzt bei der Pressekonferenz war, dieses Ding, das soll jetzt nicht einmalig stattfinden. Es war ja schon bei der Deutschlandtour. Es soll jetzt nicht nur bei den deutschen Meisterschaften 2020 stattfinden, sondern das ist eine langfristige Ausrichtung des Brezel Race. Das soll einfach etabliert werden in Stuttgart. Es wurde gesagt bei der Pressekonferenz südlich von Frankfurt, wo ja Eschborn-Frankfurt am 1. Mai immer stattfindet, südlich von dieser Linie gibt es eigentlich kein großes Jedermann-Rennen. Mhm. Das soll anders werden. Das Ding will sich etablieren über die nächsten Jahre und eben Brezel Race dann auch als Lokalkoloritname. Mhm. Da soll wirklich in Hamburg sollen die Leute wissen, wenn Brezel Race gesagt wird, dass das ist das Ding.
Das ist in Stuttgart und da lohnt sich vielleicht auch mal aus Hamburg, so wie Leute hier aus Süddeutschland vielleicht zu den Cyclassics gehen, dass es genauso umgekehrt auch ist, dass die Leute eben in den Süden kommen, wenn sie mal ein paar mehr Höhenmeter vertragen können.
Und da finde ich einfach toll, dass so ein Angebot geschaffen wird und da werden wir ja auch auf jeden Fall wieder am Start stehen. Hoffentlich dann ohne Krämpfe.
Ohne Krämpfe hoffentlich. Okay, jetzt aber erstmal genug davon, denn wir haben ja noch ein Interview im Petto.
In voller Länge.
In voller Länge, genau. Und dann gib doch mal nochmal, erfrisch doch mal unsere Erinnerung auf, wer sind Maximilian Schachmann und Pascal Ackermann?
Ja, es sind einfach die jungen Wilden des deutschen Profiradsports, würde ich sagen. Also Pascal Ackermann ist Sprinter, hat 13 Saisonsiege 2019 eingefahren. Da ist er einer der drei besten Profis der World Tour. Primož Roglič, der Vuelta-Sieger, hat auch 13. Und nur Dylan Groenewegen von Jumbo-Visma hat noch zwei mehr. Mhm. Also da ist er wirklich ganz vorne dabei. Die wichtigsten Erfolge 2019 waren für ihn mit Sicherheit beim Giro d'Italia. Da hat er zwei Etappen gewonnen und als erster Deutscher das Trikot des Punktbesten nach Hause geholt. Ja, also der Pascal Ackermann einfach auch ein total sympathischer, lustiger Typ, muss ich sagen. Also der hat so ein Dauergrinsen im Gesicht und es hat echt Spaß gemacht.
Ja, auf den meisten Fotos, die man von ihm sieht, da sieht er auch immer sehr, sehr gut gelaunt aus. Genau, und der zweite, der mit beim Interview dabei war, war Maximilian Schachmann.
Genau, Maximilian Schachmann ist eher der Zeitfahrertyp, kommt aber auch sehr, sehr schnell die Berg hoch. Das hat er bewiesen beim Giro 2018, wo er eine Bergankunft auch schon gewonnen hat. Damals noch im Trikot von Quickstep und seit dieser Saison fährt er jetzt eben bei Bora Hansgrohe. Hat auch gleich 6 Saisonsiege feiern können 2019. Okay. 3 Etappen bei der Baskenlandrundfahrt abgeschossen und auch die deutsche Meisterschaft gewonnen. Also er ist der amtierende Titelträger, wird versuchen, in Stuttgart sein Trikot zu verteidigen. Ist übrigens der Nachfolger in diesem schwarz-rot-goldenen Trikot von Pascal Ackermann, der hatte das Jahr davor gewonnen.
Also quasi die deutschen Meister, der quasi amtierende und der Vorgänger waren beide im Interview. Wie waren die beiden denn? Also wie sind die rübergekommen im Interview?
Ja, total entspannt irgendwie. Also sie haben schon sehr, sehr professionell und fokussiert gewirkt. Also Pascal Ackermann hat auch an anderer Stelle nochmal gesagt, wenn wir Rennen fahren, dann fahren wir Rennen und da wird nicht groß gequatscht oder so, sondern es geht halt einfach darum, die beste Leistung abzurufen, aber davon losgelöst sind es total lustige Typen, die halt einfach auch sehr nahbar waren. Man ist sofort beim Du, man ist so jungenhafte Typen. Irgendwie sind beide Jahrgang 94, also gerade mal 25 Jahre alt und ja, angenehme Gesprächsatmosphäre, lockerer Umgang.
Sehr schön. Kurz zur Info, das Interview beginnt dann mit Pascal Ackermann. Also er antwortet zuerst, der ist der junge Mann mit dem leicht pfälzischen Einschlag in der Aussprache. Und der war eigentlich zum Zeitpunkt des Interviews, das war vor knapp 2 Wochen, da saß er quasi schon auf gepackten Koffern, weil er dann am nächsten Tag in den Jahresurlaub nach Bali geflogen ist. Und Maximilian Schachmann kommt dann nach wenigen Minuten im Gespräch dazu und ich glaube, dann kann man die beiden auch unterscheiden.
Genau, von daher Ton ab. Wie ist es, wie viel Zeit hat man eigentlich nach so einer Saison? Also wie viel Wochen Urlaub hat man dann eigentlich?
Eigentlich, man denkt immer viel, aber es sind jetzt, also wir sind bis Ende oder Mitte Oktober Rennen gefahren, hatten dann, sind direkt heim zum Teamtreffen, was auch wieder 4 Tage waren und dann sind es
letzten. Das war das mit dem Axtwerfen,
oder? Ja, genau, und das sind letzten Endes sind's noch 3 Wochen von den 4 und in den 3 Wochen, da willst du dann mal Familie besuchen, da willst du das machen, da willst du das machen, dann denkst du dir, oh, jetzt muss ich schon wieder anfangen zu trainieren. Mhm. Ich war jetzt nicht mal eine Woche zu Hause, jetzt fahre ich in Urlaub 10 Tage und danach komme ich heim und muss aufs Rad wieder. Also im Endeffekt ist es, klar ist es eine Pause, aber es ist jetzt nicht so, dass man denkt, man hat jetzt ewig frei.
Ist es eigentlich, dass man in diesen 4 Wochen dann auch wirklich gar nichts macht? Oder ist es eigentlich doch ein kontinuierliches Sporttreiben, fit halten mit anderen?
Es ist persönlichkeitsabhängig. Also okay. Ich kann jetzt keine 3 oder 4 Wochen ohne was. Mhm. Ich muss was machen. Ich war jetzt auch vorgestern, nach einer Woche war ich auf dem Rad gesessen, weil ein Kumpel gefragt hat, ob ich mitfahre. Mhm. Dann sind wir 2 Stunden gefahren. Klar, da ging es dann nur um Quatschen, aber ja. Man hat sich halt wieder bewegt und nur rumliegen zu Hause könnte ich auch nicht. Also von daher, ich muss irgendwas machen, ich brauche Action und das ist mal das ganze Jahr so unter Stress, dass man das gar nicht runterkommen will, weil man das nicht mehr gewohnt ist.
Das finde ich einen total interessanten Aspekt. Wie ist das eigentlich? Hat man während der Saison oder auch danach eigentlich, man erlebt ja, so stelle ich es mir vor, 1000 Sachen, man ist auf Reisen, man steht unter Stress, unter auch Leistungsdruck bestimmt. Hat man ausreichend Zeit, das körperlich und mental zu verarbeiten?
In der Saison nicht, ne.
Okay.
Also bei mir ist jetzt zum Beispiel, ich bin die Saison durchgegangen mit Rennen, Reisen. Und jetzt erst am Ende des Jahres habe ich eigentlich so realisiert, wo die Bilanz dasteht, was das überhaupt für eine Saison war. Also in der Saison dachte ich immer, oh, jetzt war ich schon wieder Zweiter und jetzt das haben wir verpasst und das haben wir verpasst. Und jetzt, wenn ich jetzt auf meine Bilanz gucke, bin ich überrascht, wie gut die Saison eigentlich war.
Ja, kann man ja
und
doch
das,
sagen.
Das hat man so nicht auf dem Schirm, weil du bereitest dich dann halt gleich wieder aufs nächste Rennen vor, du guckst, was ist mein nächstes Ziel, okay, da kommt jetzt das Rennen, das könnte mir liegen, dann trainiere ich jetzt für das wieder. Und du kommst da nicht zur Ruhe und man realisiert es eigentlich erst in der Saisonpause, wie die Saison eigentlich war.
Also das finde ich jetzt echt faszinierend, dass man nach der Saison sagt, okay, da habe ich mich geärgert, da bin ich Zweiter geworden. Ist das so ein Sprinter-Ding, dass man einfach immer den krassen Siegeswillen hat?
Ja klar, also ich denke, wenn man sich mit dem Zweiten zufrieden gibt, ist man falsch. Also wir wollen immer Rennen gewinnen und wir arbeiten dafür und das Team arbeitet auch dafür. Und von daher muss man immer gucken, warum sind wir jetzt Zweiter geworden und warum haben wir nicht gewonnen. Und ich denke, daran sieht man auch, was das Team erreichen will. Und wir machen danach eine Analyse und dann gucken wir, was wir besser machen können.
Ja, 2 Etappensiege beim Giro, Punktetrikot. Also so viel schlechter hätte es eigentlich gar nicht laufen können.
Ne? Klar, wenn der Sturz hätte nicht sein sollen oder müssen. Aber im Endeffekt glaube ich auch, dass der Sturz war gut für mich, weil dadurch habe ich erstmal gesehen, was du erreichen kannst, wenn du willst. Weil ich war kurz davor aufzuhören. Also es war einfach schmerzhaft, der Sturz. Und da hatte ich aber Teamkollegen, die dahinter standen, haben gesagt, wir fahren bis zum bitteren Ende. Wo ich abgefallen bin, haben sie auf mich gewartet und haben gesagt, wir gewinnen zusammen, wir sterben zusammen. Und es waren halt so Sachen, Die haben uns quasi geprägt und deshalb sind wir auch zusammengewachsen nochmal.
Ja, kommt Max Schachmann dazu. Ich nehme hier gerade ein bisschen auf. Genau. Was ist denn das Geniale an eurem Beruf und worauf könntet ihr verzichten?
Ich denke auf jeden Fall, dass immer wieder neu aufbauen, tot vom Rennen heimkommen und die Tage, glaube ich, auf die könnten wir verzichten. Aber generell muss ich sagen, ist unser Traum, glaube ich, das spreche für uns beide und von daher. Es ist ein geiler Job und ich würde nicht tauschen.
Von meiner Seite, ich finde, es ist halt keine einfache Berufswahl. Ich glaube auch, dass der Zuschauer sich gar nicht dessen bewusst ist, wie viel wir außerhalb des Rennens investieren und zum Beispiel nicht zu Hause sind. Mhm. In diversen Trainingscamps, Höhentrainingslagern. Das ist ja teilweise nur ein vom Trainingslager zum Radrennen, wieder zurück ins Trainingslager und nicht zurück nach Hause. Mhm. Und das ist am Ende was ja schon auch ein Abstrich ist, mhm, im eigenen Leben. Also es ist halt komplett anders als andere Leben. Mhm. Und so zig Familien, Treffen, Feiern, Geburtstage, da sage ich halt immer ab, weil es nicht geht. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es halt, wie du schon gesagt hast, es ist Traum. Man muss es halt irgendwie lieben lernen, weil am Ende fahren wir halt irgendwo in der Sonne Rad, was andere nach ihrem Beruf machen. Also ist zwar härter mit einem harten Programm, wir beide haben einen sehr ambitionierten Trainer, aber am Ende haben wir auch ein Team dahinter, was immer guckt, okay, sind die Jungs ausgeschlafen, essen sie schön und haben so lockere Beine. Mhm. Und das interessiert in einem anderen Job zum Beispiel gar keinen. Mhm. Und dann hängen wir noch mit einer Truppe Gleichaltriger zusammen, mhm, und fahren für Siege, das ist halt cool.
Wir haben gerade schon über den Siegeswillen auch gesprochen und dann auch so den Ehrgeiz. Wie wichtig ist allgemein der Kopf? Also entscheidet der Kopf, sagen wir mal, 50% oder wie kann man es sagen? Also gibt es so einen Flow, in den man reinkommen kann, wo man dann morgens aufsteht, steht vorm Spiegel, sagt, geiler Typ, du wirst heute nicht geschlagen? Oder ist es eher so Achterbahn der Gefühle und Selbstzweifel? Also wie muss ich mir das vorstellen?
Unterschiedlich von Mensch zu Mensch.
Ja. Also ich denke, der Kopf spielt generell beim Gewinnen eine große Rolle, ja, weil ich habe gelernt, also das gilt für mich, ja, man gewinnt kein Radrennen ohne höllische Schmerzen. Irgendwo. Also bei mir ist es jedenfalls so. Jedes, was ich... Okay, nicht jedes. Eins war cool, da wusste ich nämlich schon ziemlich früh, dass ich heute gewinne.
Okay. Was war das für eins?
Ja, das war bei der Baskenland-Rundfahrt eine Etappe. Da bin ich bergunter gerollt und unten wusste ich schon, okay, jetzt fährst du noch um die Kurve, fährst an ihm vorbei, alles, mhm, gut. Aber das war die Ausnahme. Sonst ist es halt immer über den Punkt gehen, über den Punkt gehen, über den Punkt gehen. Ich weiß nicht, wie es bei,
ja,
dir ist.
Ich glaube auch, im Sprint ist halt Kopf eigentlich das Wichtigste. Also du hast ja die Gegner, also am Berg, denke ich mal, da geht viel über Leistung, aber im Sprint ist auch viel, es sind so Kopfspielchen mit anderen, mal da kurz stark präsentieren am Berg und dann ist der andere eingeschüchtert. Und ich denke, bei uns Sprintern ist Kopf schon einiges und du musst vorher eigentlich an den Start gehen und sagen, mich schlägt hier heute keiner. Mhm. Und das ist halt bei uns Sprintern, die sind alle ein bisschen eigenartig, würde ich sagen. Und das ist auch das, was bei uns die im Spaß immer sagen, Bescheidenheit ist meine Stärke, weil du musst ja auch deinen Teamkollegen vorher kommunizieren, wir gewinnen das heute. Und ich denke, die arbeiten auch nur oder geben 100% dafür, wenn sie wissen, wir können das gewinnen. Und wenn du vorher schon zweifelst, dann würde ich auch nicht 100% geben. Und von daher ist es bei uns schon wichtig.
Mhm. Arbeitet ihr denn da auch mit Mentalcoaches zusammen bei Boransko oder muss das im Sportler drin sein?
Individuell, würde ich sagen.
Genau, es gibt die Option, okay, aber, mhm, ich nehme es zum Beispiel nicht wahr.
Ich auch nicht.
Ich fühle mich fit.
Stark genug.
Ja, ja, cool. Wir hatten es gerade schon von deinen Erfolgen. Bei dir war ja auch jetzt nicht das allerschlechteste Jahr, kann man sagen. Nee. War das die logische Weiterentwicklung, der nächste Schritt nach vorne? Oder hat das auch viel mit dem neuen Umfeld zu tun?
Umfeld, würde ich sagen.
Ja, das Umfeld, das spielt immer eine Rolle, definitiv. Logische Schritte gibt es im Sport nicht. Also ich weiß nicht, nur weil man jetzt so 2 Jahre besser geworden ist, heißt es noch lange nicht, dass man das dritte Jahr auch besser wird. Eigentlich beginnt es ab jetzt wieder von null.
Null, ja.
Und es wird kein Jahr leichter, die Erfolge zu erreichen. Das, mhm, darf man nicht denken von sich, wenn man da mal gewesen ist. Es ist halt, wenn man einmal aufhört, gemütlich zu werden, dann ist, glaube ich, der Erfolg schnell weg. Wir sind noch jung, wir haben jetzt noch nicht so viel erlebt. Bei uns geht es zurzeit aufwärts, aber, mhm, ich für meinen Teil weiß, ich muss genauso wieder mich dahinter klemmen und ackern, mhm, sonst wird es wahrscheinlich nichts.
Mal ganz weg von den zählbaren Ergebnissen, gibt es einen Augenblick im Rennen, jetzt auch gerade in der vergangenen Saison, wo ihr sagt, so ein Schlüsselmoment, wo ihr sagt, da hat es Klick gemacht, aber das war jetzt gar kein Sieg, aber irgendwie eine Erfahrung, eine Erkenntnis?
Ich würde sagen, mein Klick eigentlich dieses Jahr war definitiv Frankfurt.
Okay.
Weil vorher hat jeder gesagt, du kannst hier nicht gewinnen, so auf die Art. Und ich habe gesagt, ich zeige euch, dass ich das kann, weil ich will das hier. Und das war dann für mich auch so der einzige Test für meinen Saisonhöhepunkt für den Giro. Wie stehe ich jetzt? Und da waren es schon so kleine Details, wo jemand fragt, du siehst aber fit aus momentan und sowas. Und für mich war das Frankfurt definitiv der Klick für die Saison, weil einfach gesehen habe, okay, wenn man hart drauf trainiert, ist alles möglich.
Mhm. Hast du einen ähnlichen Moment gehabt?
Bei mir war es so am Anfang der Saison bei Strade. Das ist ja schon ein schweres Eintagesrennen. Und da gibt es so einen Schlüsselsektor. Wie heißt der? Monte Santa Maria oder so. Der ist lang und der ist schwer und da erfolgt die Selektion. Und was echt gut war, da bin ich vorne reingefahren. Da sind wir den schweren Teil gefahren. Und dann habe ich mich nach vorne geklemmt und bin nach vorne gefahren, wo es safe ist. Und bin dann noch sogar mit einem Stück weggefahren und habe nicht hinten dran gehangen und dachte, sondern habe das Rennen gemacht und habe dann gedacht, okay, geil, jetzt bist du dabei. Ich hatte zwar danach den Platten, aber trotzdem war es erstmal so, dass man gemerkt hat, okay, jetzt sind noch 14 Leute da und jeder, der hier am Start stand, wollte aber. Und das ist die Fähigkeit, also dass ich die Möglichkeit hatte dort, hat mir dann auch gezeigt, dass es wahrscheinlich gut laufen wird.
Euer Teamkollege ist Peter Sagan. Der wirkt nach außen immer extrem lässig, cool. Wie ist der im persönlichen Umgang, wenn ihr ihn denn jetzt im Team erlebt?
Immer nervös.
Völlig unentspannt. Nein. Spießig. Nein, Spaß.
Dann bauen wir ihn mal auf, bevor er den Bus verlässt.
Eigentlich
sind wir das. Ja.
Er ist schon so, wie er nach außen hin auch rüberkommt. Also er verstellt sich jetzt nicht nach außen hin.
Bringt es einen dann auch nochmal voran, mit so jemandem im Rennen zu fahren? Also hebt es nochmal auf ein neues Level?
Ich bin noch nicht so viel mit dem gefahren, muss ich gestehen. Aber ja, es ist halt schon eine Motivation, ihn im Team zu haben. Und er ist immer noch der, also meiner Meinung nach, der weltbeste Radfahrer. Mhm. Und von daher ist es geil, ihn an der Seite zu haben.
Jetzt hat er gesagt, er will 2020 Giro d'Italia und Tour fahren. Kann es auch sein, dass das Team zu klein wird auf Dauer für jetzt jemanden wie dich und Peter Sagan?
Das muss man Ralf Denk fragen. Das darf man nicht mich fragen.
Du sagst aber, persönlich seid ihr jetzt noch nicht viele Rennen zusammengefahren. Das heißt, bislang wurde geguckt, dass jeder so seinen eigenen Kalender hat.
Ich glaube, es gibt im Jahr fast 200 Rennen, würde ich sagen. Und wir haben maximal 80 Renntage und es gibt immer einen Weg, dass man die aufgeteilt kriegt. Und man muss halt gucken, wer welche will und wie man sie fair aufgeteilt kriegt und dann ist es auch möglich.
Wenn es bei dir jetzt heißen würde, 2020 gibt es nur die Vuelta, wäre das ein Schritt zurück oder würdest du dich da...
Es gibt ja noch andere Rennen, also von daher...
Also andere als die dreiwöchigen?
Ja, oder? Es gibt ja drei Rundfahrten im Jahr und man findet da immer eine Lösung, sage ich mal so.
Du bist die Tour de France dieses Jahr das erste Mal gefahren. Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, es ist vorm Start, es ist stressiger als während der Rundfahrt. Irgendwie war es so voll stressig und dann ging es los und dann wurde es erstmal ruhiger.
Okay.
Das war angenehm. Und dann zum Großen und Ganzen, man muss schon sagen, also auch die erste Etappe dort, es waren einfach extrem viele Zuschauer. Es war 100, 200 Kilometer lang am Straßenrand. Und sowas erlebt man echt selten. Aber es gibt auch Etappen, die ganz normal sind sozusagen. Also es ist halt immer am Start und im Ziel alles groß, Tamtam.
Also drumherum auch Medieninteresse oder so, das war dann da
nicht. Ja klar, es sind nochmal mehr, aber auch beim Giro habe ich es jetzt als groß erlebt. Mir auch sehr gut gefallen.
Du konntest dann durch den Sturz nicht mehr mithelfen, aber in Platz 4 in der Gesamtwertung ist ja schon also super. Wo wird das hingehen? Also beim Emo Buchmann? Was?
Das ist für uns nochmal schwer zu sagen, ne? Ich glaube, das weiß er selbst am besten.
Das muss man ihn fragen, ja. Das Schwere ist halt, das aus ihm rauszukitzeln. Also das haben wir auch das Problem. Das ist nicht so
also
leicht.
Persönlicher Umgang ist er auch eher sehr ruhiger.
Er ist ein ruhiger Typ. Okay. Aber ich glaube, das macht halt einfach seine Art aus.
Aber ich verstehe ihn auch, wenn man zu dem Thema ruhig ist, weil ich finde es schwer, sich hinzustellen und zu sagen, ich kann die Tour gewinnen.
Ja.
Weil es ist einfach, es ist eine Leistung, das ist einfach echt richtig schwer. Und da Vierter zu werden, ist schon richtig, richtig stark. Und das auch einfach zu wiederholen, da muss einfach alles stimmen, oder?
Das sind ja 3 Wochen, das ist jetzt nicht nur ein Tag, wo er schnell fahren muss. Und 3 Wochen keinen schlechten Tag zu haben, das kann man vorher nicht planen. Da braucht man nur mal, grob gesagt, ein Fieber oder muss nur was Falsches essen und dann ist das ganze Jahr wieder kaputt, so auf die Art. Das kann man nicht planen. Also bei uns geht es mehr um Etappensiege oder mal eine Wochenrundfahrt. Mhm. da hat man mehrere Chancen im Jahr, bei einer Tour hat man nur eine Chance.
Also auch nochmal ein höherer Druck.
Also ich wollte das nicht machen, bin ich ehrlich.
In drei Wochen die Form so zu timen, dass sie in den drei Wochen richtig gut ist. Drei Wochen ist schon ein langer Zeitraum. Und wenn man da halt mal zwei Wochen zu früh mit der Form dran ist, und dann fällt die aber in der letzten Woche einfach ab. Oder andersrum, man steht am Start und dann in der ersten Woche geht es schon mal richtig zur Sache und da fehlt einem noch ein bisschen und dann kommt das aber. Also es ist nicht einfach.
Ist das langfristig ein Ziel für dich, auch in den dreiwöchigen Rundfahrten zu schauen, wo es hinführt oder wo es hingehen kann?
Da muss
oder?
Man mal gucken. Also bei den einwöchigen habe ich mich dieses Jahr schon oft sehr gut gefühlt. War aber bei vielen jetzt auch, was die Gesamtwertung angeht, immer noch in der Helferrolle. Wird sich wahrscheinlich nächstes Jahr bei der einen oder anderen Rundfahrt mal ändern. Und dann gucke ich mal, wie es läuft.
Jahrelang waren jetzt André Greipel, Toni Martin, Marcel Kittel, John Degenkolb so die großen Namen des deutschen Radsports, die auch als Zugpferde immer wieder genannt wurden. Jetzt wächst ihr langsam so in diese Rolle hinein, mit anderen Fahrern natürlich. Was nehmt ihr das wahr und was macht das mit euch?
Also mir macht es am Ende mehr Spaß, in der Rolle zu sein. Ich finde die Rolle gut und mir macht es Spaß, jetzt auch den Sport zum Beispiel in Deutschland zu präsentieren und zu vertreten. Ich denke, dir geht es auch so.
Ja, auf jeden Fall.
Ich glaube, wir haben eine Verantwortung der alten Generation gegenüber, weil sie einfach den Radsport auch ein bisschen auf gut Deutsch aus der Scheiße rausgeholt haben. Weil ich glaube, wir haben es nochmal deutlich leichter als jetzt die vier. Als beispielsweise Toni Martin Profi geworden ist, das war 2007 oder 2008, glaube ich. Da ging es dem Sport echt schlecht. Und alle vier, fünf, also eigentlich die ganze Generation, die haben alle echt hart dafür gearbeitet, dem Radsport die Glaubwürdigkeit zurückzugeben. Und von daher ist es auch für uns eine Verantwortung, dieses Erbe anzutreten und es fortzuführen.
Sollten in der Öffentlichkeit stehende Persönlichkeiten, wie ihr das ja jetzt auch seid und zunehmend werdet, sich auch eben so diese Verantwortung übernehmen, sich einbringen? Einmal natürlich bei der Förderung des sportlichen Nachwuchs, also Sport an sich, aber auch eben einbringen zum Thema Doping, vielleicht sogar zu politischen, gesellschaftlichen Fragen?
Also man muss sich einfach vorstellen, dass der Tag schon sehr voll ist. Als Radprofi, es ist für uns erstmal vorrangig wichtig, unsere Verpflichtung dem Team gegenüber zu erbringen und sportliche Leistung abzurufen. Und ich sehe das selbst so, dass man schon so ein bisschen mal seine Meinung nennen darf, aber ich denke, das ist vielleicht eher was für die Zeit nach der aktiven Laufbahn, weil man dann auch einfach die Erfahrung hat, man hat noch den Draht zu der gerade aktiven Generation und ich denke, da hat man dann auch einfach die Zeit dafür.
Du bist Botschafter
ja, jetzt, also ab nächstem Jahr sozusagen.
Genau. Ja, kannst du da nochmal was zu sagen? Was hat es damit auf sich?
Die Organisation gibt es schon länger. Ist jetzt recht neu in Deutschland und die suchen einfach.
Wie heißt sie?
Right to Play.
The Right to Play.
Also die sind aktiv in Asien, im Nahen Osten und in Afrika. Und dort einfach Kindern durch Sport auch Werte vermittelt, Barrieren bricht zwischen Gruppen, die sich vielleicht anfeinden oder halt einfach Werte vermitteln, aufklären, solche Sachen haben die sich als Ziel genommen und finde das, was sie jetzt machen und den Ansatz finde ich gut und ich gucke es mir jetzt erstmal an. Und wenn dann dem nichts im Wege steht, dann werde ich das soweit es in den Sport zu integrieren ist, machen. Aber das, da kriege ich auch Freiraum von der Seite.
Aber du fliegst jetzt auch erstmal hin und guckst es dir vor Ort an. Also genau. Das ist ja als erstes Engagement schon nicht wenig. Also,
ach so, ja, aber, ja auch einfach Zeit. Ich fand das richtig. Sie haben auch gesagt, okay, wie will man für etwas stehen, was man nie gesehen hat. Und dem schließe ich mich an.
Was sagt ihr Kinder und Jugendlichen? Warum sollten die mit Rennradsport anfangen? Was macht die Faszination aus irgendwo?
Ich denke, das Radfahren ist halt jetzt auch eine Sportart, wo du rumkommst. Also im Fußball stehst du nur auf dem Fußballplatz. Das sieht jeder Fußballplatz gleich aus. Und ich denke, beim Radfahren kommst du halt mal rum. Auch selbst wenn wir jetzt trainieren, wir haben teilweise 6-Stunden-Training. Da kannst du dann, wenn du hochrechnest, sagen wir mal grob 180 Kilometer. Jetzt kann man mal überlegen, wo kommt man hin mit 180 Kilometern. Und so wie man die Gegend dabei kennenlernt, das ist halt schon ist einzigartig, denke ich. Und das hast du in keiner anderen Sportart. Und selbst wenn du dann Wettkämpfe fährst, also es gibt noch nicht viele Orte in Deutschland, wo wir jetzt noch nicht waren. Auch jetzt, also wenn man dahin kommt, wo wir jetzt sind, glaube ich, also von der Berufswahl, klar, es ist knallhart, aber auf der anderen Seite reisen wir durch die ganze Welt und die Eindrücke, wo du dort bekommst, so wie jetzt in China, wo du mal auch siehst, wie das Leben außerhalb von Bildern ist, die Momente nimmst du sonst nirgends mit.
Also ich sehe das genauso mit dem Rumkommen, mit dem Kundschaften von neuen Orten. Auch im Urlaub sehe ich es manchmal so, dass man fast Fahrrad nehmen müsste, weil man dann einfach schneller ist. Und mit dem Auto ist es halt anders, weil man viel schneller fährt irgendwie. Das ist eine andere Wahrnehmung. Was ich auch sehe, ich habe immer noch sehr engen Kontakt zu meinem Verein, wo ich gefahren bin, SC Berlin. Und was ich halt sehe, ist, dass der Radsport an sich viele positive Werte an junge Sportler vermittelt. Es ist Teamgeist, es ist Disziplin, ja. Klar, das ist ein knallharter Sport und es ist halt andere am Wochenende, weiß nicht, die schlafen aus, die stehen auf, die
gehen feiern.
Ja, genau, und die als junger Sportler steht man auf und fährt 3 Stunden im Regen bei 8 Grad. Und das macht echt keinem Spaß. Aber es einfach zu können mental, das ist, glaube ich, auch was, wenn man die Fähigkeit erhält, das bringt einem weiter, auch außerhalb des Sports. Nicht jeder kann Profi werden, aber ich glaube, jeder, der im Nachwuchs einige Jahre Radsport gemacht hat, der ist tough.
Jetzt treffen wir uns bei den Deutschen Meisterschaften in Stuttgart 2025 wieder. Wie guckt ihr zurück und sagt, geil, das habe ich geschafft in der Karriere? Soweit also das Interview mit dem amtierenden deutschen Meister Maximilian Schaffmann und seinem Vorgänger Pascal Ackermann, beide vom Profiteam Bora-Hans Grohe.
Ja, wir hoffen, das Interview hat euch gefallen. Wir hoffen, es hat euch so gefallen, dass ihr auch unseren Podcast abonniert, damit ihr auch keine Folge verpasst. Uns gibt es auf allen gängigen Plattformen, Spotify, Apple Music, Google Podcasts, egal, einfach nach Roadbike Faszination Rennrad suchen und dann findet ihr uns. Ihr könnt es natürlich auch anders abonnieren, nämlich als Heft, das erscheint monatlich, oder ihr könnt uns auf roadbike.de besuchen oder uns auf Facebook und Instagram folgen. Und wenn ihr noch Kritik oder Anregungen zum Podcast habt, dann schreibt uns doch unter podcast@roadbike.de. Dann bis zum nächsten Mal.
Macht's gut, ciao.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.